Am Mikrofon Katrin Stövesand. Herzlich willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Die Bücherberge bei Andruck sind für dieses Jahr abgearbeitet. Aus den hunderten Neuerscheinungen haben wir Ihnen die unserer Einschätzung nach lesenswerten vorgestellt. Unsere fünf Favoriten des Jahres möchten wir Ihnen heute nochmal ans Herz bzw. auf Ihren Bücherstapel legen. Darunter sind Gilles Kepels Analyse zu den Krisen in der arabischen Welt, Brandon Sims Buch über das britische Verhältnis zu Europa und Friederike Ottos Beitrag zum Klimawandel mit dem Titel »Wütendes Wetter«. Außerdem geht es noch einmal um die »German Angst« und die »Ostdeutsche Transformationsgesellschaft«. Sunniten gegen Schiiten, Islamisten gegen die Ungläubigen in aller Welt. Weiter reicht das Verständnis für die Krisen in der muslimisch geprägten Welt oft nicht. Die Kriege in Syrien und im Jemen toben seit Jahren, mal im Mittelpunkt, meist am Rande unserer Wahrnehmung. Eine verwobene und verworrene Region der Krisen, alle mit Auswirkungen auf den Rest der Welt. Wer die Konflikte genau verstehen will, findet in Gilles Kepels Buch Chaos alle nötigen Informationen. Mein Kollege Jürgen König stellt es vor.
Seit über 40 Jahren recherchiert der Soziologe und Arabist Gilles Kepel in den muslimischen Ländern des Mittelmeerraums, führte Interviews ebenso mit Bauern und Taxifahrern wie mit hochrangigen Politikern und Religionsführern, mit Soldaten und Dschihadisten ebenso wie mit den Opfern terroristischer Gewalt. Sein neues Buch ist eine Art Zusammenfassung all der vorherigen, sein Opus Magnum. Kepel beschreibt darin die gesamte politisch-religiöse, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Nahen Ostens, des Irans und Nordafrikas seit 1973. Im Oktoberkrieg dieses Jahres, gegen Israel geführt von Ägypten und Syrien, mit dem Ziel, die von Israel im Sechstagekrieg von 1967 besetzten Golanhöhen und den Sinai zurückzugewinnen, darin sieht Gilles Kepel den Anfang der Entwicklung zum heutigen Chaos.
Am 16. und 17. Oktober 1973 beschlossen die arabischen Erdölförderländer eine unilaterale Erhöhung der Rohölpreise um 70% und eine monatliche Senkung der Ausfuhren um 5%, die gelten sollten, bis die besetzten Gebiete wieder geräumt und die Rechte der Palästinenser anerkannt würden. Damit war die entscheidende Waffe gefunden. Sie wahrte den arabischen Kriegsführern auf dem Schlachtfeld das Gesicht und sorgte über diese politisch-militärische Episode hinaus für eine Erschütterung der Weltordnung.
Saudi-Arabien und die Golfemirate kamen sehr schnell zu einem nie dagewesenen Reichtum. Aufgrund ihrer neuen geopolitischen Dominanz beanspruchten sie bald auch eine Vorrangstellung innerhalb der islamischen Welt für ihre sunnitische Auslegung des Korans. Mit der iranischen Revolution und dem Auftreten Ayatollah Khomeinis fand sich dazu 1979 die Gegenkraft. Der Iran ist schiitisch geprägt, so wurde der Antagonismus von Sunniten und Schiiten die wichtigste Triebfeder der kommenden Krisen und Kriege. Mit Gewaltakten wie der Fatwa gegen den britischen Schriftsteller Salman Rushdie hob Ayatollah Khomeini, wie Kepel schreibt, die traditionellen Grenzen der muslimischen Weltbeschreibung auf, erklärte er die gesamte Erde zur Domäne des Islam mit der Scharia als einzig gültiger Rechtsform.
Das Konzept hinter dem Begriff Volk kam im islamistischen Vokabular nicht vor. Die Islamisten bevorzugten den Begriff der Umma, die Gemeinschaft der Gläubigen, der man Kraft seines religiösen Bekenntnisses angehört und in der engagiertes Eintreten für die Scharia als Staatsnorm von Bedeutung ist.
Die zunehmende Islamisierung und Radikalisierung der politischen Ordnung führte bald schon zu kriegerischen Auseinandersetzungen im Namen Allahs, geführt von Sunniten und Schiiten gegeneinander sowie gegen Ungläubige. Die Jahrzehnte des Dschihad unterteilt Gilles Kepel im Sinne Hegelscher Dialektik in drei Phasen.
Der erste Dschihad unserer Zeit wurde in Afghanistan gegen die sowjetischen Besatzer geführt, gegen einen sichtbaren, einen nahen Gegner. Der Kampf wurde gewonnen, aber die Sache des Islam aus Sicht der Dschihadisten nicht wirklich vorangebracht. Also suchte sich die Terrororganisation Al-Qaida einen entfernten Gegner aus, mit dem Höhepunkt der Zerstörung des World Trade Centers in New York 2001. Das war spektakulär, doch im Sinne des sunnitischen Dschihad nicht erfolgreich. Der Aufstand der muslimischen Massen blieb aus. Im Irak stellte nach dem Sieg der Amerikaner die schiitische Bevölkerungsmehrheit die Regierung.
Die dritte Generation der Dschihadisten verbreitete sich über Netzwerke. So kam der Dschihad nach Europa, konnte die Terrororganisation Islamischer Staat große Gebiete im Irak und in Syrien besetzen.
Die dritte Bewegung war dann im Hegelschen Sinn eine Art Aufhebung. Die Negation der Negation. Der sogenannte Islamische Staat kämpfte weder gegen den nahen noch gegen den entfernten Feind, sondern radikalisierte via Internet junge Leute aus den westlichen Vorstädten zum Kampf gegen ihre eigenen Gesellschaften. Man lockte sie auch nach Syrien, nach Libyen, was alles ungleich einfacher war, als etwa das World Trade Center zu attackieren.
Mit der Rückeroberung von Raqqa und Mosul sei die Periode des Islamischen Staats vorerst beendet, meint Gilles Kepel. Der Niedergang des Kalifats habe die messianischen Erwartungen vieler Dschihadisten enttäuscht. Die Lage habe sich, was die Gewalt angehe, etwas beruhigt.
Néanmoins, l'idéologie salafiste de rupture.
Gleichwohl besteht die salafistische Ideologie fort. Und was frappiert ist, dass sich neuerdings ein Teil der extremen Linken ihrer bedient. Sie sieht statt dem Marxismus-Leninismus jetzt im Dschihad eine revolutionäre Bewegung, mit der westlicher Kapitalismus und Imperialismus bekämpft werden kann. Man spricht hier vom Links-Islamismus.
Neben Islamismus und Dschihadismus hinterfragt Gilles Kepel auch die unterschiedlichen Ergebnisse des arabischen Frühlings in Tunesien und Ägypten, die gesellschaftlichen Spannungen im Libanon, im Iran und im Irak. Detailliert zeichnet er die Entwicklung der Kriege in Syrien, im Jemen und in Libyen nach, analysiert den Zerfall staatlicher Ordnungen, beschreibt die Hilflosigkeit des Westens bei der Suche nach Lösungsansätzen.
Für uns Europäer bedeutet diese Situation eine unglaubliche Herausforderung. Die Europäische Union hat ihre Mittelmeerpolitik traditionell im Sinne einer Nachbarschaft funktionierender Staaten verstanden. Doch viele der Staaten südlich und östlich des Mittelmeers sind in Auflösung begriffen. Das heißt, die EU muss jetzt damit anfangen, Beziehungen zu den Gesellschaften dieser Länder aufzubauen, vor allem zu deren Jugend. Das verlangt eine mutige Politik, aber auch ein enormes Verständnis für das, was in der Region passiert. Deshalb habe ich das Buch geschrieben. Den Dialog zu führen ist sehr gut, aber man muss auch wissen, mit wem man es da zu tun hat.
Die schier überbordende Fülle des Stoffes strukturiert Gilles Kepel klar. Die Übersetzung von Enrico Heinemann und Jörn Pinnow ist flüssig und gut verständlich. Und doch setzt das Buch einen strapazierfähigen Leser voraus, der gewillt ist, die muslimischen Glaubensrichtungen im Detail unterscheiden zu lernen und entsprechend die verschlungenen politisch-religiösen Wege der Akteure nachzuvollziehen, mitsamt all der Strömungen, der einzelkämpferischen Milizen, der rivalisierenden muslimischen Bewegungen, Gruppierungen, Organisationen und Parteien. Doch wer sich darauf einlässt, wird reich belohnt. Eine solch kenntnisreiche Darstellung der aktuellen Krisen Nordafrikas und des Nahen Ostens sowie des islamistischen Terrors, seiner Ursachen und seiner Folgen für die Weltpolitik hat es noch nicht gegeben. Geopolitische Karten, Register und Zeittafel machen den Band überdies zu einem Nachschlagewerk, ein grandioses Buch.
Das Urteil von Jürgen König über Chaos, die Krisen in Nordafrika und im Nahen Osten verstehen. Verfasst von Gilles Kepel. Im Kunstmann Verlag erschienen, 494 Seiten, 28 Euro.
Thank you.
Ende Januar soll es nun tatsächlich soweit sein. Die Briten verlassen die Europäische Union. Ein alter Hut, das ist der Brexit für den Historiker Brendan Sims. Seine Studie Britain's Europe erschien bereits vor 3 Jahren in Großbritannien. Nun liegt sie, um ein aktuelles Kapitel erweitert, auf Deutsch vor. Sims erinnert in diesem Buch daran, dass schon im 16. Jahrhundert ein Bruch mit dem Kontinent vollzogen worden sei. Die englische Reformation sei so etwas wie der erste Brexit gewesen. Also keep calm and carry on. Die Briten und Europa. 1000 Jahre Konflikt und Kooperation, lautet der deutsche Titel. Hören Sie eine Rezension von Michael Kuhlmann.
Europa ist der Dreh- und Angelpunkt britischer Politik. Diese Konstante erkennt Brendan Sims in der Geschichte des vergangenen Jahrtausends. Ob es die Integrationsschritte in IG und EU waren oder die beiden Weltkriege, das europäische Konzert des 19. Jahrhunderts oder der 100-jährige Krieg gegen Frankreich und die legendäre Jeanne d'Arc. Die Briten, so findet der Fachmann für die Geschichte Europas und Deutschlands, die Briten mussten sich mit Europa befassen, und zwar um ihrer ureigenen Sicherheit willen. Nur weil sie sich in Europa engagierten, dort mithalfen, die Verhältnisse zu ordnen, hätten sie selbst überlebt. Seien sie sicher gewesen vor einer europäischen Invasion über den Ärmelkanal hinweg. Heute wiederum hält Sims Großbritannien für die letzte europäische Großmacht.
Den jüngsten Trends zufolge wird das Vereinigte Königreich in den nächsten 20 Jahren zur drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt aufsteigen und sowohl Deutschland als auch Japan hinter sich lassen. Zudem wird es Deutschland in Sachen Bevölkerungsgröße überholen. Vor allem aber ist Großbritannien, im Gegensatz zu Deutschland oder Frankreich, die zusammen mit der übrigen Eurozone in einen gemeinsamen Rahmen eingebunden sind, immer noch ein souveräner Staat.
In der Vergangenheit freilich war Europa ein Quell der Bedrohungen. Deshalb errichtete Großbritannien sein Empire und baute die mächtigste Kriegsflotte der Welt. Mit ihr stoppte es den Silberzufluss aus Mittel- und Südamerika und schwächte so seinen Gegner Spanien. In den beiden Weltkriegen gegen Deutschland wusste es die Kraft des Empire hinter sich. In Europa selbst setzten die Briten darauf, ihre Grenzen nicht in Dover und Plymouth zu verteidigen, sondern schon auf dem Kontinent. Deshalb hielten sie im Mittelalter wichtige Positionen an der gegenüberliegenden Kanalküste. Deshalb engagierten sie sich später in mehreren Erbfolgekriegen und gegen das revolutionäre Frankreich. Jahrhundertelang strebten sie nach Gleichgewicht auf dem Kontinent, einem halbwegs friedlichen Gleichgewicht. Es ließ den Briten keine Ruhe, wie viel Hass herrschte zwischen Deutschland und Frankreich. Dieses Pulverfass musste London entschärfen, um jeden Preis.
Eine Lösung für diese Probleme war die politische Vereinigung Europas. Dieses Konzept wurde in Großbritannien und auf dem Kontinent schon seit Jahrhunderten diskutiert. Ein erster moderner Ausdruck dieser Idee wurde von dem Quäker William Penn formuliert, der vorschlug, ein europäisches Parlament zu schaffen. Neue Dringlichkeit erhielt der Einigungsgedanke durch die Schrecken des Ersten Weltkriegs.
Sims betont allerdings, dass Großbritannien stets eine zwischenstaatliche Vereinigung Europas anstrebte, kein überstaatliches Gebilde. So erkennt er in der europäischen Integration der letzten 70 Jahre eine Herausforderung völlig neuer Art.
Zum ersten Mal ist Großbritannien nicht mit einer feindlichen Übernahme konfrontiert, sondern mit dem Angebot, einem ausgehandelten Zusammenschluss beizutreten. Dieser brächte eine derartige Vergrößerung Englands mit sich, dass seine ausgeprägte politische Identität und die Vormachtstellung von Westminster verwässert und zunichte gemacht werden würden.
Offenkundig hält Sims von überstaatlicher Integration wenig, wobei er allerdings bei der Schaffung Großbritanniens eine Ausnahme macht. Die war alle Konflikte zwischen Engländern, Schotten, Walisern und Iren offenbar wert. Die Europäische Union ist für Sims so wörtlich gut gemeint, aber kreuzlahm. Den Euro hält er für eine schwache Währung. Immerhin kann er argumentieren, dass der Euro seine einstige Zweckbestimmung, Deutschland ökonomisch zu zügeln, nicht erfüllt hat. Vor einer europäischen Wirtschaftsunion hatte der ehemalige britische Außenminister Harold Macmillan schon Ende der 50er Jahre gewarnt. Denn mit ihrer Hilfe könne Deutschland zur Vormacht werden.
Man würde ihm auf dem Silbertablett präsentieren, was wir in 2 Kriegen zu verhindern versucht haben.
In der Tat lag die damalige britische Außenpolitik mit mancher Prognose richtig, wenn sie etwa vor den Wirtschaftskonflikten warnte, die eine supranationale Integration ökonomisch ungleicher Partner heraufbeschwören könne. Niemand kann sagen, ob die von London bevorzugte zwischenstaatliche Integration nicht doch die stabilere gewesen wäre. Schritte dorthin hätte man, Sims zufolge, noch zu Zeiten Tony Blairs tun können. Die Abgabe von Souveränität an Europa hält Brandon Sims offenkundig für eine unkluge Schwächung der Einzelstaaten. Das britische Beispiel zeige, wie es besser gehe.
Die außerordentliche Widerstandsfähigkeit der britischen Macht ist drei Faktoren zu verdanken. Die erste ist die innere Stärke Englands. Der zweite ist die Stärke der anglo-britischen Softpower, das heißt der Fähigkeit, andere dazu zu bewegen, das zu wollen, was man selbst will. Der dritte Faktor ist die Robustheit des britischen Verfassungsmodells. Dank Parlament und öffentlicher Sphäre beruhte die britische Gesamtstrategie auf einer breiten politischen Basis. Sie gehörte der politischen Nation. Deshalb war das politische System in der Lage, mit gescheiterten Politiken zu brechen, ohne sich selbst zu zerstören.
Es brach etwa mit der Appeasement-Politik gegenüber Deutschland oder mit der anachronistischen Weltmachtpolitik im Zeichen des Empire. Vor diesem Hintergrund wird klar, wie widersinnig es war, das eingeübte Londoner Kräftespiel rund um Parlament und Downing Street urplötzlich mit plebiszitärem Störfeuer zu konterkarieren. Aber die beiden Europareferenten von 1975 und 2016 sind womöglich nur eine Fußnote in einem Jahrtausend britisch-europäischer Geschichte, die Sims hier ausbreitet. Sie wird zweifellos weitergehen, bis in eine Zukunft, in der nur noch Historiker den Terminus Brexit kennen werden. In dieser Hinsicht vermittelt Brandon Sims Buch Gelassenheit. Bei allen historischen Fehlentwicklungen in 1000 Jahren nötigt es Respekt ab vor dem Können, mit dem sich viele britische Politiker und Diplomaten zu den brisanten Verhältnissen auf dem Kontinent verhalten haben. Aber es waren eben die Profis an den Schalthebeln, die nicht, wie David Cameron bei seinem EU-Referendum, Ausflüge in die direkte Demokratie unternahmen. Vor fast 90 Jahren brachte Winston Churchill die britisch-europäische Konstante auf den Punkt, professionell gelassen.
Wir sind bei Europa, aber nicht in ihm. Wir sind verbunden. Aber nicht eins.
Ein Zitat von Winston Churchill aus dem Buch von Brandon Sims: Die Briten und Europa. 1000 Jahre Konflikt und Kooperation. Aus dem Englischen übersetzt von Klaus-Dieter Schmidt. Es ist bei der DVA erschienen. Die 400 Seiten kosten 28 Euro. Rezensent war Michael Kuhlmann. Friederike Otto ist Physikerin und Philosophin und sie arbeitet an einem neuen Forschungsansatz, der Zuordnungswissenschaft. Es geht darum, extreme Wetterereignisse dem Klimawandel zuzuordnen, also zu berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Hitzewelle, eine Dürreperiode oder ein Wirbelsturm auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Ihr Buch zum Thema heißt »Wütendes Wetter«. Georg Ehring aus der Deutschlandfunk-Umweltredaktion hat es gelesen und wiederum mit meiner Kollegin Monika Dittrich über das Buch gesprochen. Sie hat Georg Ehring als erstes gefragt, ob Friederike Otto, Zitat Untertitel, auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme, fündig geworden ist.
In vielen Fällen ja. Der Klimawandel ist zumindest Mitschuld an vielen Extremwetterereignissen. Aber die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wenn man genauer hinguckt. Um 1 Grad ist es ja auf der Erde seit dem vorindustriellen Zeitalter wärmer geworden und das hat Folgen ganz unterschiedlicher Art für Hitzewellen, für Stürme, für Hochwasser, für Dürren. Es wird ja nicht einfach wärmer auf der Welt, sondern Wettermuster ändern sich und die Ergebnisse sind je nach Region verschieden. Es wird zwar fast überall wärmer, aber bei vielen Extremwetterereignissen ist das schon anders. Friederike Otto schildert es in ihrem Buch so, ich zitiere mal, Einfach ist das allerdings nicht, denn der Klimawandel funktioniert nicht wie ein Aufputschmittel, das systematisch über alle Wetterereignisse der Welt verteilt wird und überall das Wetter gleichmäßig anheizt. Zumindest überall dort nicht, wo sich neben der globalen Erwärmung auch die Zirkulation verändert. Der Klimawandel offenbart sich in unserem Wetter höchst ungleichmäßig, ja beinahe launisch. Es kann sein, dass er ein Ereignis wahrscheinlicher macht, weniger wahrscheinlich oder keinen Einfluss auf die Häufigkeit hat.
Das heißt, die Frage, ob heutige Wetterkapriolen normale Naturereignisse sind oder doch schon Auswirkungen des Klimawandels, diese Frage wird schon beantwortet.
Die Frage wird beantwortet, und zwar in dem Buch, vor allem am Beispiel des Hurrikans und Regensturms Harvey, der 2017 in Houston in Texas gewütet hat mit ganz, ganz extremen Regenfällen. Viele werden sich erinnern daran. Und die Suche nach den Klimaanteilen dieses Ereignisses, die zieht sich durch das gesamte Buch mit als Reportage-Einsprengsel fast im kriminalistischen Stil. Und das Ergebnis ist hier, der Klimawandel hat die Wahrscheinlichkeit für solche ganz extremen Ereignisse in etwa verdreifacht. Die Ereigniswahrscheinlichkeit liegt hier bei alle 9000 Jahre. Und bei einem Grad Erwärmung wird die Wahrscheinlichkeit etwa verdreifacht gegenüber dem Normalfall. Das heißt, so ein Ereignis hätte es auch ohne die Erderwärmung geben können, aber schon deutlich unwahrscheinlicher. Hitzewellen sind besonders stark auf die Erderwärmung zurückzuführen. Das liegt nahe, das ist ein ganz klares Ergebnis. Bei Stürmen ist die Sache schon weniger klar. Das hat Friederike Otto auch in dem Buch geschrieben. Denn die Ozeane werden wärmer, das gibt Energie und das spricht dafür, dass es mehr extreme Hurricanes gibt. Aber es gibt auch mehr Scherwinde. Scherwinde, das sind Winde, die in unterschiedlichen Luftschichten in unterschiedliche Richtungen blasen. Die werden auch häufiger und stärker und die können einen Hurricane im Entstehen zerhacken. Und das Ergebnis ist, dass Hurricanes nicht unbedingt häufiger werden, aber ganz extreme Hurricanes, die werden vermutlich schon häufiger, weil wenn es keine Scherwinde gibt, aus welchen Gründen auch immer, dann werden diese Hurrikane völlig ungebremst und mit mehr Energie gefüttert, sodass sie ihre Störungskraft völlig entfalten können.
Die Autorin hat das neue Feld der sogenannten Zuordnungswissenschaft mitentwickelt. Was bedeutet das und welche Rolle spielt dieser neue Forschungszweig in Ihrem Buch?
Das ist eigentlich der Kern des Buches. Das Buch macht mit diesem Forschungszweig vertraut. Anhand des Beispiels und anhand anderer Beispiele wird der Versuch unternommen, den Anteil des Klimas an einem konkreten Wetterereignis zu bestimmen. Das ist sehr komplex, denn man braucht eine hohe Rechnerleistung dafür. Man braucht genaue räumliche Auflösungen dafür, um die einzelnen Ursachen und die einzelnen Ereignisse rekonstruieren zu können. Und der Versuch wird unternommen, das sozusagen während das Ereignis noch läuft oder direkt danach zu sagen. Wir haben es ja jetzt auch mit der Hitzewelle in Europa mitgekriegt, dass es wenige Tage danach ein Ergebnis gibt. Das ist ein Problem besonderer Art. Es gibt nämlich in der Wissenschaft den Goldstandard des Peer Review. Das heißt, Forschungskollegen aus dem Fach nehmen das Ergebnis ganz genau unter die Lupe und dann dauert es unter Umständen Monate bis Jahre, bis ein Ergebnis vorliegt. Darauf muss hier verzichtet werden. Man versucht es dann mit Datentransparenz, also mit genauer Beschreibung des eigenen Vorgehens, trotzdem solide zu machen. Und das ist im Grunde der erste Teil des Buches, wo dieses Forschungsfeld vorgestellt wird und in seiner Leistungsfähigkeit gezeigt wird. Der zweite Teil des Buches blickt dann darüber hinaus. Da geht es nämlich um die Konsequenzen. Und die sind ganz gewaltig, denn wenn diese Zuordnungswissenschaft Erfolg hat, dann ist es auch leichter, die Verursacher zu bestimmen für klimawandelbedingte Ereignisse. Und da bringe ich jetzt nochmal ein Zitat. Indem wir Methoden entwickeln, die uns erlauben, Klimaschäden durch Extremwetter zu identifizieren, liefern wir möglicherweise das fehlende Puzzlestück, um die Verantwortlichen für den Klimawandel tatsächlich in die Pflicht zu nehmen und den Leidtragenden die benötigte Hilfe zukommen zu lassen, schreibt sie an anderer Stelle. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen. Es gibt ja zum Beispiel auch Gerichtsprozesse. Bekannt ist der peruanische Bauer, der gegen den deutschen Konzern RWE klagt, um die Baukosten des Damms wieder hereinzubekommen, zumindest zum Teil, der seine Felder gegen klimabedingte Schäden schützen soll, sprich gegen einen plötzlichen Dammbruch und die Überflutung durch Schmelzwasser. Es gibt die Debatte um CO2-Preise jetzt ganz aktuell und es gibt die Debatte um Schadensersatz für Staaten, die unter dem Klimawandel leiden. Leiden tun vor allem arme Länder, die sich nicht gut wappnen können, und Verursacher sind vor allem reiche Länder, die viel CO2 ausstoßen. Und das kann durch genaue wissenschaftliche Erkenntnisse natürlich ganz neue Dynamik gewinnen. Und das ist der zweite Teil des Buches.
Und klingt das für Sie plausibel? Hat der Ansatz Sie überzeugt?
Ja, mathematisch kann ich das natürlich alles nicht nachvollziehen. Das ist auch nicht Anliegen des Buches und wird da auch nicht versucht, das mathematisch plausibel zu machen. Aber die Wege, das Ganze zu ermitteln, dass wie viel Klimawandel im chaotischen Wetter steckt, das ist schon überzeugend. Friederike Otto macht das Klima anschaulich und ermöglicht es dann gelegentlich zu sagen ja oder auch gelegentlich nein. Das ist einfach Wetter, da haben wir Pech gehabt, das hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Der Ansatz erleichtert es, sich auf die Veränderungen einzustellen. Man braucht mehr Genauigkeit. Die Wissenschaft liefert hier das Rüstzeug. Dass das Klima wärmer wird, ist ja seit Jahrzehnten wissenschaftlich unstrittig, aber das reicht nicht. Und Friederike Otto und ihre Kollegen gehen hier den nächsten Schritt.
An wen richtet sich das Buch? Oder anders gefragt, wie viel fachliches Vorwissen braucht man?
Das Buch richtet sich an alle Interessierten, vielleicht außer an die Wissenschaftler, denn man braucht eigentlich kein fachliches Vorwissen, um das Ganze nachzuvollziehen. Es ist ziemlich persönlich geschrieben. Die Fortsetzungsgeschichte zum Hurricane Harvey in Houston haben was von einer Art Krimi, ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch. Also es ist auch unterhaltsam und geeignet für Leute, die sich mit dem Thema noch nicht groß beschäftigt haben. Die Autorin ist eine führende Fachfrau auf dem Gebiet, sodass man sich auf die Wissenschaft dann doch einfach verlassen kann. Die persönliche Betroffenheit kommt ganz stark dadurch. Die Klimawissenschaftler, viele Klimawissenschaftler, zeigen immer mehr Erschrecken über die eigenen Ergebnisse. Bei der Autorin auch, gerade wo so wenig Konsequenzen aus diesen Ergebnissen gezogen werden. Der Klimawandel schreitet ja eigentlich fast ungebremst fort. Sie sehen schwere Zeiten auf sich zukommen und das ist ein Beitrag zum Gegensteuern auch dieses Buch, so ist es auch, glaube ich, gemeint. Die Autorin verlässt die Neutralität, aber ich glaube nicht die Sachlichkeit.
Sagt Georg Ehring aus der DLF Umweltredaktion. Er besprach Friederike Otto, Wütendes Wetter, auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme. Geschrieben zusammen mit Benjamin von Brackel. 240 Seiten sind bei Ullstein erschienen und kosten 18 Euro.
Lütten Klein. Einen Ort dieses Namens stellt man sich genauso vor. Klein und beschaulich. Lütten Klein ist jedoch ein Plattenbauviertel in Rostock, also weder beschaulich noch klein. War aber mal überschaubar und funktional und damals die Heimat von Steffen Mau. Seine Sozialisation macht der Soziologe zum Thema in seinem Buch Lütten Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Ein gelungener Beitrag zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum. Hören Sie eine Rezension von Silke Hasselmann.
Am Anfang steht die Frage, warum dieses Buch zu dieser Zeit? Es habe mit einer gewissen Verwunderung darüber zu tun, dass die Annahme aus den 1990er Jahren von einem Ausschleichen der Ost-West-Unterschiede so nicht eingetroffen sei, sagt Steffen Mau. 30 Jahre nach dem Mauerfall und somit nach einer, wie er meint, historisch langen Frist, fand er es an der Zeit, diesem Phänomen soziologisch und biografisch nachzugehen. Die Ausgangslage dafür ist bestens, denn einerseits erforscht Steffen Mau als Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität ohnehin gesellschaftliche Transformationsprozesse. Andererseits stammt er aus der DDR, genauer gesagt aus dem Rostocker Stadtteil Lütten-Klein. Auf den nimmt Steffen Mau immer wieder Bezug, ob er nun im ersten Teil des Buches Leben in der DDR illustriert oder in Teil 2 die Transformationen nach dem DDR-Zusammenbruch.
Ja, Lüttenklein ist ein Neubaugebiet, wie man damals gesagt hat. Heute würde man sagen Plattenbau zwischen Rostock und Warnemünde. Ein sehr großes Ensemble von Neubaugebieten dort. Fast 70% der Rostocker haben in solchen Wohnungen gewohnt. Und da bin ich aufgewachsen, 1968 geboren und von Anfang an da gelebt. Und dann bis zu meinem 19. Lebensjahr durchgehend, danach nochmal kurz. Das ist meine Heimat, mein Herkommen. Und im Prinzip dieses Privileg des Wissens darum, wie so ein Ort funktioniert, wie er auch damals funktioniert hat, das wollte ich jetzt auch mal soziologisch ausbeuten.
Es ist ihm gelungen. Steffen Mau erzählt genau so viel aus seinem und dem Erleben anderer Lüttenkleiner und unterlegt die Anekdoten, wo nötig, mit Zahlen, dass daraus ein vielschichtiges Sittengemälde entsteht, ohne den Leser mit Geschwätzigkeit, Lamoyanz oder Fakten zu erschlagen. Besonders wohltuend, wenn es persönlich wird, verschlägt es dem Makrosoziologen Mau die Soziologensprache. Auf deren Gebrauch mag er freilich nicht vollständig verzichten, dennoch bereitet es durchaus Vergnügen, den Mikrokosmos Lüttenklein zu verlassen und sich beim sezierenden Blick auf das, was Leben in der DDR und nach der Wende ausmachte, auf die höhere Abstraktionsebene mitnehmen zu lassen, so wie hier im Kapitel Soziale Nivellierung und blockierte Mobilität.
Ende der 80er Jahre war die DDR eine mobilitätsblockierte Gesellschaft, in der nicht nur viele Arbeiterkinder erfahren mussten, dass das Aufstiegsversprechen uneingelöst blieb. Auch viele Sprösslinge aus Akademikerhaushalten erkannten, dass sie im Flaschenhals zum Hochschulzugang stecken blieben. Die einst kräftigen Mobilitätsströme erlahmten zusehends. Die in höhere Positionen aufgestiegene Gründergeneration lag wie eine Bleiplatte über denen, die nachfolgen sollten.
Damit kratzt Steffen Mau beträchtlich an dem Bild der DDR als zwar ideologiebehaftetes, aber bildungshungriges Land, das vor allem Mitgliedern der zunehmend großzügig definierten Arbeiterklasse alle Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Doch widerspricht sein Befund nicht der damaligen Alltagserfahrung? So mancher leistungsstarke Oberschüler, gerade aus Arbeiter- und Angestelltenfamilien, mochte sich nämlich weder Abitur noch Studium antun, nur um irgendwann einmal als Angehöriger der sozialistischen Intelligenz ein Gehalt nach Hause zu tragen, über das die gleichaltrigen Fach- und Schichtarbeiter nur müde lächelten.
Das ist alles nicht falsch, aber die DDR ist eben das einzig industrialisierte Land der damaligen Zeit gewesen, das zwischen 1970 und 1989 die Zahl der Studierenden gedrosselt hat, und zwar bezogen auf die einzelnen Jahrgänge sogar relativ stark. Das ist ein Grund, neben der politischen und auch wirtschaftlichen Erschöpfung der DDR, dass so etwas wie eine Mobilitätsblockade entstand und letzten Endes auch einen Beitrag geleistet hat dafür, dass sie unterging, weil sie diese Aufstiegsaspiration, die sie in der Frühzeit sehr gut hat bedienen können, dann nicht mehr bedienen konnte.
Natürlich kann nicht alles neu sein, was Steffen Mau über das Leben in der DDR und im zweiten Teil über die Transformationen nach Zusammenbruch und Beitritt zur Bundesrepublik schreibt. Doch vor allem die Herleitung der einen oder anderen These liest sich außerordentlich spannend. Nicht jedem, nicht einmal DDR-Erfahrenen, dürfte bewusst sein, dass die Deutsche Demokratische Republik einen deutlich unbefangeneren Umgang mit dem Deutschsein entwickelte als die Bundesrepublik mit ihrer 68er-Bewegung.
Das Identitätskonzept der DDR war trotz des propagierten Internationalismus ein durch und durch nationales. Man war DDR-Deutscher, wohnhaft im ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden.
Natürlich fühlte sich nicht jeder gemeint, als Kanzler Helmut Kohl unmittelbar nach dem Mauerfall die DDR-Bürger als Landsleute ansprach, doch viele schon, nach dem Motto Deutschland einig Vaterland.
Ich glaube, dass sozusagen diese starke nationale Neigung sowohl in der DDR wie auch im Zuge der Wiedervereinigung durchaus auch Echoeffekte auf die heutige Zeit hat.
Sagt Steffen Mau und meint damit unter anderem die ausgeprägte Neigung vieler Ostdeutscher mit Wendeerfahrung, wenigstens das Deutschsein, die Nationalität als Teil ihrer Identität vor weiteren gravierenden Veränderungen zu bewahren. Etwa, wenn kulturfremde Menschen in Größenordnungen in die eigene Lebenswelt migrieren. Mit einer Bewertung des AfD-Erfolges im Osten hält sich Steffen Mau zurück, das ist klug. Ebenso klug ist, dass er Verständnis für eine der Ursachen durchblicken lässt.
Im gegenwärtigen politischen Diskurs haben die rechten Populisten ein Angebot in der Tasche, das kaum zu schlagen zu sein scheint, weil es die Menschen von Zumutungen entlastet. Sie sagen, die Welt muss verändert werden, um sich an dich anzupassen. Die Liberalen, egal ob Marktliberale oder aufgeklärte Kosmopoliten, haben hingegen eine andere Botschaft. Du musst dich ändern, um dich an eine sich wandelnde Welt anzupassen. Das kann den Aufruf beinhalten, sich für den Markt zu optimieren, aber auch die Aufforderung, traditionelle Werte abzustreifen und sich auf eine diverser werdende Kultur einzulassen. In einer Teilgesellschaft wie der Ostdeutschen, die in den zurückliegenden 30 Jahren einen regelrechten Transformationsgalopp durchgemacht hat, trifft diese Botschaft auf Erschöpfung, auf eine Haltung des Nicht-Schon-Wieder.
Steffen Mau, Autor des Buches Lütten Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Bei Surkamp verlegt, 286 Seiten, 22 Euro. Rezensentin war Silke Hasselmann. German Angst ist ein international geläufiger Begriff. Gemeint sind damit deutsche Bedenken in Sicherheits- und Umweltfragen. Angeblich geprägt durch die Erfahrungen der NS-Zeit. Der Historiker Frank Bies ist diesem Phänomen auf den Grund gegangen. Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik, heißt sein umfangreiches Werk. Martin Hubert stellt es vor.
Das Thema deutsche Angst in der Bundesrepublik birgt eine Falle. Denn die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland gilt als Erfolgsgeschichte. Deutschland, so der allgemeine Tenor, hat sich nach 1945 immer mehr liberalisiert, demokratisiert und ökonomisch gefestigt. Das verführt zu dem voreiligen Schluss, Ängste in diesem Zeitraum seien letztlich nur Hirngespinste gewesen. Man nimmt sie daher in der Rückschau nicht ernst, sondern deutet sie psychologisch als Auswuchs übersensibler Charaktere. Das Buch des in San Diego lehrenden deutschen Historikers Frank Bies ist schon deshalb lesenswert, weil es nicht in diese Falle tappt. Er schreibt:
In diesem Buch plädiere ich dafür, diese Ängste nicht mit der enormen Herablassung der Nachwelt zu betrachten, nur weil sie sich oft nicht bewahrheiteten. Ich versuche im Gegenteil, die zeitgenössischen Angstzyklen ernst zu nehmen und auf diese Weise ein Korrektiv gegenüber allzu linearen und oft teleologischen Erzählungen der Geschichte der Bundesrepublik zu bieten. Die Westdeutschen konnten sich nach 1945 nie völlig sicher sein, dass sich ihr Staat in eine friedliche, wohlhabende und relativ pluralistische demokratische Gesellschaft entwickeln würde. Wir müssen daher den Zeitgenossen der Nachkriegsgesellschaft zugestehen, was wir für uns alle reklamieren. Eine offene Zukunft.
Bies interpretiert Angst als politisches und soziales Gefühl, das auf reale Ereignisse reagiert, sie aber auch beeinflusst. Er zitiert häufig aus Tagebüchern, Umfragen und zeitgenössischen Theorien. So kann er subjektive Gefühlsäußerungen in den Kontext allgemeiner Deutungsmuster stellen und auf wichtige Etappen der politischen Entwicklung beziehen. Als ersten Angstzyklus nach 1945 identifiziert er die Angst vor einer ungewissen, blockierten Zukunft nach dem Ende der Nazi-Herrschaft. Sie ist verbunden mit der Angst vor einer Rache der Alliierten, der Russen, der Kriegsgefangenen und der Juden angesichts der begangenen Verbrechen.
Die totale Niederlage und die Erfahrung der alliierten Besatzung verstärkten die existenzielle Bedeutung der nationalen Gemeinschaft für viele Deutsche. Die enge Verbindung zwischen persönlicher Identität und nationaler Zugehörigkeit überdauerte so die Zäsur von 1945 und prägte weiterhin das Empfinden vieler Deutscher.
Bies liefert genaue Zahlen über wirkliche Übergriffe an Deutschen. Sie zeigen, dass die Vergeltungsangst einen realen Kern besaß. Es wurde aber auch übertrieben, bis hin zu einem deutschen Opfermythos, der sich aus teils merkwürdigen Imaginationen speiste. Mitte der 50er Jahre begann laut Bies ein neuer Angstzyklus, der die Erinnerung an die NS-Zeit in anderer Richtung akzentuierte. Die Furcht vor dem Atomkrieg, der Kampf gegen Wiederbewaffnung und die Notstandsgesetze beruhten auf der Angst vor einem Rückfall in Militarismus und einen autoritären Staat. In den 60er Jahren wurde Angst schließlich zunehmend positiv besetzt und galt als Emotion, die für Angriffe auf die Demokratie sensibilisiert. Die radikalen Aktivisten der 68er-Bewegung spitzten diese Sensibilität zu und schlossen die schuldbeladene Vergangenheit direkt mit der Gegenwart kurz.
Ihre Konfrontation mit der Staatsgewalt in dieser Zeit verfestigte die angstvolle und schließlich paranoide Wahrnehmung der Bundesrepublik als faschistoider, wenn nicht sogar faschistischer Staat.
Die 70er Jahre bringen für Bies dann eine völlig neue, expressive Gefühlskultur. Der Ausdruck von Emotionen gilt nun als legitimer und notwendiger Bestandteil des sozialen und politischen Lebens. Bies schließt sich anderen Historikern an, wenn er die Friedens- und die Umweltbewegung als den Gipfel der deutschen Angstzyklen bezeichnet, der den international gebräuchlichen Begriff der German Angst provozierte. Auch hier spielte die NS-Vergangenheit noch herein, wenn vor dem Holocaust, am Deutschen Wald oder des Nuklearkriegs gewarnt wurde. Bies ist also keineswegs blind gegenüber linken Angstexzessen, ordnet sie aber differenziert ein.
Es ist verfehlt und historisch ungenau, Angst nur auf der Linken zu verorten. Die Mobilisierung von Ängsten durch Konservative hatte eine lange Tradition in der Bundesrepublik. So der Antikommunismus der 50er Jahre, die Reaktion auf 1968 oder die Terrorismusangst der 1970er Jahre. Die politischen Ängste in der Bundesrepublik waren immer das Produkt einer Dialektik, in der die Ängste der einen Seite die der anderen mobilisierten und umgekehrt. Und doch erfüllt die Rede von der German Angst eine ganz bestimmte politische Funktion, die der Kritik an einer vermeintlich linken Angstkultur.
Bies Buch macht mit vielen Belegen klar, die Angstkultur der Bundesrepublik ist breiter, widersprüchlicher und vielfältiger, als oft unterstellt wird. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland traten von Anfang an auch Ängste auf, die nicht eindeutig ideologisch klassifizierbar sind. Etwa die Angst vor der modernen Welt, der Automatisierung, der Arbeitslosigkeit oder vor Krankheit und Stress. Die Ängste vor zu viel Demokratie oder dem Verlust traditioneller Werte und Lebensformen gehören dagegen eindeutig zur rechten Angstgeschichte. In ihrem Zentrum steht aber vor allem die Angst vor den Fremden. Am Ende widmet er sich dann ausführlich dem gegenwärtigen Aufschwung von AfD und Pegida. Für Bies profitieren beide von der expressiven Gefühlskultur, die von der Linken in Gang gesetzt wurde, und wenden sie nach rechts. Seine Gegenstrategie?
Heute ginge es darum, angesichts des Aufstiegs des Rechtspopulismus die Angst vor dem Verlust der liberalen Demokratie und pluralistischen Gesellschaft zu mobilisieren. Wie beschrieben, erkannte schon Adenauer, dass die Mobilisierung konkurrierender Ängste auch der Angsteindämmung dienen kann. Demokratische Ängste erscheinen somit durchaus als wichtiger Bestandteil einer Verteidigung der Demokratie.
Frank Bies hat ein materialreiches Buch mit vielen anregenden Thesen geschrieben. Nicht immer wird zwar klar, wie viele Menschen dem einen oder anderen Zyklus in der bundesrepublikanischen Geschichte folgten. Und nicht jeder Leser wird seiner politischen Einstellung gemäß allen seiner Thesen zustimmen. Aber die Lektüre des Buches ist ein Gewinn, weil es verschiedene Perspektiven auf die deutsche Angst integriert und sie so zu einem seriösen Thema macht.
Martin Hubert war das über Frank Bies, Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Bei Rowohlt verlegt, Umfang 613 Seiten, Preis 22 Euro. Und das war unsere Jahresauswahl der besten politischen Sachbücher. Am 6. Januar geht auch bei uns alles wieder los. Unter anderem geht es um Identitäten bzw. um Fiktionen der Zugehörigkeit. Mein Name ist Katrin Stövesand. Danke fürs Lauschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr.